Also ich würde sagen, dass es weder eine reine Propagandashow ist, noch momentan die unmittelbare Gefahr eines Krieges zu hoch bewertet werden soll, denn dies liegt schließlich tatsächlich bei keinem Land im strategischen Interesse. Das heißt, weder Nord- noch Südkorea haben ein Interesse daran, diesen Konflikt tatsächlich hin zu einem Krieg eskalieren zu lassen. Nichtsdestotrotz ist die Lage ernst und muss genau beobachtet werden. Es gibt eine ganze Reihe von Indizien, die dafür sprechen, dass wir es tatsächlich mit einem großen Wandel in der ostasiatischen Region zu tun haben. Und es sieht ein bisschen so aus, als würden die Uhren der innerkoreanischen Beziehungen um mehrere Jahrzehnte zurückgedreht werden. Das Regime in Pyongyang ist sogar gegen allerlei Berichte und Verlautbarungen durchaus als rational zu bezeichnen. Und die gegenwärtige Krise ist meines Erachtens keine Krise, die von der obersten Führung in Pyongyang herbeigeführt wurde. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer ist, ähnlich wie das beispielsweise 2008 bei der Erschießung einer südkoreanischen Touristin in Kumgangsan, in der Sonderwirtschaftszone Kumgangsan in Nordkorea, bereits der Fall war, ist es auch hier meines Erachtens so, dass die Entscheidung für diesen Zwischenfall nicht von der obersten Führung getroffen würde, denn dafür spricht unter anderem auch, dass sich die oberste Führung in diesem Sinne ganz anders verhalten würde. Das heißt, wäre es tatsächlich eine Kommandoaktion von der obersten Führungsebene befohlen gewesen, dann könnten wir durchaus ein anderes nordkoreanisches Verhalten erwarten, nämlich um es jetzt lapidar auszudrücken, man würde sicherlich ein Siegesgeschrei aus Nordkorea vernehmen, die diesen Vorfall anpreisen würden. Das heißt, man würde das direkt in die Propaganda im Norden mit einbeziehen und würde eben praktisch die eigene Überlegenheit versuchen zu betonen. Da dies alles nicht so ist, spricht vieles dafür, dass diese Aktion vielleicht von den Militärs ausgeführt wurde. Und die, das muss man einfach dazu sagen in diesem Moment, an dieser Stelle, die denken natürlich und handeln natürlich anders als Politiker, die es tun würden. Und die haben natürlich ihre ganz eigenen Interessen an einem solchen Konflikt. Man muss dabei beispielsweise betrachten, dass diese Art der Zusammenstöße, also dieser Fall ist natürlich jetzt sehr weitreichend, sehr drastisch, aber Zusammenstöße zwischen Nord- und Südkorea gab es in den letzten Jahrzehnten immer wieder, also auch unter den liberalen Regierungen in Südkorea hat es diese Zusammenstöße gegeben. Und in der Regel gehen die eben für Nordkorea negativ aus, sodass man durchaus auch vermuten kann, dass das Militär in Nordkorea in einer eigenmächtigen Aktion hier gehandelt hat, sozusagen als Racheakt für die vergangenen Niederlagen. Das waren beispielsweise mehrere Seegefechte im Gelben Meer, aber eben auch Schießereien an der Grenze.
Haben Sie den Eindruck, dass die südkoreanische Führung, die nun neu gewählte, möglicherweise auch aus ihrem eigenen innenpolitischen Interessen heraus diesen Konflikt bewusst nicht eingegrenzt hat, sondern eher benutzt hat, um die alte Frontenstellung wieder herbeizuführen?
Also ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen zu sagen, dass man in Südkorea unter der Im Jong-bak-Regierung den Konflikt bewusst nicht eingegrenzt hat, aber man muss doch sehen, dass die Strategie gegenüber Nordkorea von der jetzigen Regierung natürlich eine ganz, ganz andere ist als in den letzten vergangenen beiden Regierungszeiten von Kim Dae-jung und Roh Moo-hyun. Die letzten beiden Präsidenten hatten auf Entspannung gesetzt, auf Einbindung Nordkoreas, auf Dialog, wohingegen der gegenwärtige Präsident eine andere Strategie verfolgt. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Es scheint einem so, als sei die Uhr wieder zurückgedreht worden, nämlich dahingehend, dass es offensichtlich so aussieht, als würde man wieder auf einen Regime-Change abzielen, innerhalb der südkoreanischen Regierung. Das bedeutet grundsätzlich, dass wir uns wieder bei der alten Frage befinden, welche sowohl in Korea, aber auch von vielen Korea-Beobachtern seit vielen Jahren diskutiert wird, nämlich die Frage, wie man mit Nordkorea am besten umgehen sollte. Wie gesagt, hat man auf der einen Seite in den letzten 10 Jahren versucht, das Land einzubinden. Also man hat auf eine sogenannte Engagement-Strategie zurückgegriffen. Und die zweite Methode, die insbesondere auch von den Vorgängerpräsidenten, beispielsweise Kim Jong-sam, benutzt wurde, war es eben auf einen Regime-Change hinzuwirken im Sinne von einer Strategie der weiteren Isolierung Nordkoreas. Hier glaubt man, dass fortgesetzte wirtschaftliche und auch soziokulturelle Kooperation zu einem Prozess der langsamen Annäherung führt, oder glaubt man, dass solche Kooperation letzten Endes sinnlos ist und nur die weitere Isolation Nordkoreas zum gewünschten Ziel führt, nämlich zu einem Regime Change. Und meines Erachtens ist vor dem Hintergrund der Natur des Regimes in Pyongyang für die nordkoreanische Führung ein kooperationswilliges Südkorea weitaus schwieriger.
Das Feindbild funktioniert wieder.
Genau, also das ist auch meine Einschätzung der Lage, wobei man hier nicht vergessen darf, dass Nordkorea natürlich auch massiv profitiert hat von den letzten 10 Jahren, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht. Und dass gerade die Ankündigung Südkoreas vom vergangenen Wochenende und auch vom gestrigen Tage nochmals, nämlich den Stopp der innerkoreanischen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere natürlich weitaus größere Auswirkungen auf Pyongyang hat, als das für Seoul der Fall ist. Ja. Und man kann davon ausgehen, dass Pyongyang ungefähr 370 Millionen US-Dollar pro Jahr verlieren würde.
Falls nun das, was wir alle nicht hoffen, doch passieren würde, und es käme zu einem Krieg, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen beiden Teilen. Wie stark ist denn jenseits aller Propagandashow die nordkoreanische Armee tatsächlich?
Also wir haben es hier mit einer massiven Armee zu tun, zahlenmäßig gesehen eine der größten Armeen der Welt. Diese Zahl ergibt sich aber nicht zuletzt auch natürlich durch eine große Zahl an Reservisten. Wir wissen, dass die konventionelle Bedrohung, die von Nordkorea ausgeht, momentan noch weitaus größer ist als jetzt beispielsweise eine atomare Bedrohung, da das Land technisch noch nicht so weit ist, eben sozusagen die Atomsprengwaffen so weit zu verkleinern, dass sie auf eine eigene Trägerrakete gesetzt werden können. Soweit ist das Land noch nicht. Nichtsdestotrotz ist die konventionelle Bedrohung, die von Nordkorea ausgeht, durchaus als sehr groß einzuschätzen. Die ergibt sich aber nicht primär über die technisch und technologische Ausstattung Nordkoreas, weil man davon ausgeht, dass vieles noch aus den 60ern und 70er Jahren stammt, sondern diese Bedrohung gibt sich viel mehr aus der unmittelbaren Nähe, die beispielsweise die Ausläufer der Stadt Seoul haben, zur Grenze hin. Das heißt, die Außenviertel, die Außenbezirke der Stadt Seoul liegen nur knapp 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Und wir wissen, dass Nordkorea einen sehr großen Anteil seines militärischen Arsenals und Apparats direkt an der Grenze stationiert hat.
Die USA haben ein Flottenmanöver für die kommenden Wochen und Monate angekündigt. Wie schätzen Sie das Verhalten der US-amerikanischen Administration an der Stelle ein? Es ist ja etwas rätselhaft, zumindest ist das Flottenmanöver mehr als nur eine Drohgeste.
Nun ja, auch hier ist es ja so, die gemeinsamen Militärübungen zwischen Südkorea und den USA, auch die haben ja schon eine ganze Geschichte, das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Wir haben hier jährliche Militärübungen gehabt, die Nordkorea schon immer stark kritisiert hat und schon immer als eigene oder Bedrohung des eigenen Regimes betrachtet hat und auch durchaus von nordkoreanischer Seite darauf immer wieder reagiert wurde im Hinblick auf kriseninduzierende Maßnahmen und so weiter. Das heißt, die reine Ankündigung, dass ein neues Militärmanöver, ein gemeinsames stattfinden wird, ist grundsätzlich wenig überraschend. Was mich eher überrascht hat, war diese bedingungslose Rhetorik, mit der Außenministerin Hillary Clinton sich von Beginn an die Seite Südkoreas gestellt hat. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Kommission, die diesen Fall untersucht hat, ja bis heute noch nicht wirklich publik gemacht hat, auch was letzten Endes dabei rausgekommen ist bei der Untersuchung. Das heißt, dass überhaupt jetzt reagiert wird von südkoreanischer Seite, liegt natürlich durchaus auf der Linie der eigenen Politik der gegenwärtigen Administration von Kim Jong-bak. Wir müssen ja auch sehen, dass vor kurzem in den USA ein medienwirksamer Atomgipfel stattgefunden hat, zu dem unter anderem ja auch der südkoreanische Präsident Kim Jong-bak eingeladen war. Und da wurde ja noch sehr unmittelbar und sehr direkt von der nordkoreanischen Bedrohung gesprochen. Das heißt, das Verhalten der USA ist insofern nicht sehr überraschend, als dass man auch die Abhaltung des nächsten Atomgipfels an Südkorea übertragen hat und eben noch vor wenigen Wochen jetzt auf diesem Nuclear Summit, der in den USA stattgefunden hat, die Bedrohung von Nordkorea eben explizit nochmal betont hat. Das heißt, natürlich ist es jetzt schwierig für die USA, zwei Wochen später hier zurückzurudern und diese Bedrohung kleinzureden. Insofern ist das schon nachvollziehbar vor dem Hintergrund der eigenen Politik, warum die USA jetzt so reagiert, wie sie reagiert.
Wie schätzen Sie denn das koreanische Atomprogramm ein? Ist das, was wir da erleben mit dem Atomprogramm, mit den Raketen, vielleicht doch nur alles eine große Show, ein großer Bluff?
Also das glaube ich nicht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir doch einige Informationen aus sowjetischen Unterlagen, aus mittlerweile freigegebenen sowjetischen Unterlagen auch haben, die eben schon explizit beweisen, welche Fortschritte in Nordkorea gemacht wurden. Auch die beiden Atomtests sprechen dafür. Der erste, der ja von internationalen Beobachtern noch als Misserfolg bezeichnet wurde. Der zweite weitaus stärker, weitaus ausgereifter. Man kann davon ausgehen, dass insbesondere das Raketenprogramm, dafür spricht ja auch beispielsweise die Verkäufe nordkoreanischer Raketen, insbesondere in den Nahen und Mittleren Osten, dass diese Raketenprogramme in Nordkorea durchaus sehr ausgereift mittlerweile sind.
Wie schaut es eigentlich jetzt momentan in der Bevölkerung in Südkorea, in den Massenmedien aus? Gibt es dort das große, aggressive, nationalistische, empörte Geschrei? Oder ist man eher nachdenklich und fragt sich gerade, ob man da wirklich die Richtigen gewählt hat?
Also man kann hier eine Zweiteilung ein bisschen feststellen. Das ist auch meine große Sorge im Hinblick auf die Bevölkerung, die südkoreanische Bevölkerung, nämlich dass es zu erwarten ist, dass hier die Kluft zwischen, man kann sagen, rechts und links, konservativ und progressiv eher zunehmen wird, denn abnehmen wird. Es gibt eine ganze Reihe von, auch wenn man sich die südkoreanische Presse nun anschaut, eine ganze Reihe von klassischen Reaktionen im Hinblick auf Nordkorea, das heißt, dass man eben die Politik verschärfen sollte. Es gibt jedoch auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Medien, und dieser Eindruck hat sich bei mir auch verdichtet, nachdem ich mit einigen Kollegen in Südkorea gesprochen habe. Es gibt auch eine ganze Reihe von Medien und Teile der Bevölkerung, die explizit diese Gefährlichkeit der Situation anmahnen. Die sehen, dass eine weitere Verschärfung letzten Endes blühen könnte, wenn man in dieser Situation nun die falschen Entscheidungen trifft. Das heißt, es ist kein blinder Nationalismus oder Ähnliches, der sich jetzt beobachten lässt. Es ist vielmehr eine Sorge in der Bevölkerung, wie es weitergehen wird. Und auch ein großer Teil der Bevölkerung, der natürlich darum besorgt ist, dass die Fortschritte, die in den letzten 10 Jahren ja de facto erzielt wurden, dass diese Fortschritte eben praktisch wieder zunichte gemacht werden. Und man sozusagen wieder, je nachdem, wie man es definiert, entweder in den 80er Jahren angekommen ist oder sogar in den 50er, 60er Jahren angekommen ist wieder.
Herr Waldbach, würden Sie eine hohe Wette wagen darauf, dass auf beiden Seiten letztlich die Vernunft die Oberhand behält?
Also ich würde sagen, das Risiko für beide Seiten ist zu groß, um die Situation weiter eskalieren zu lassen. Ich denke schon, dass in den kommenden Wochen eine leichte Verschärfung noch zu spüren sein wird. Aber ich hoffe auf die, ich sag mal, ausgleichende Wirkung der Diplomatie, auf die sich hoffentlich beide Seiten besinnen werden.